Christen hören, die fast zur Spaltung führte. Mit früh meine ich die Christen, die großenteils Jesus selber noch erlebt hatten. Also sehr früh. Die Apostelgeschichte erzählt uns das, und das ist ja schon erstaunlich, dass unsere Heilige Schrift uns erzählt, wie diese Menschen immer wieder in Konflikte geraten. Es müsste uns eigentlich helfen in unseren Konflikten, dass wir nicht zu heilig werden möchten. Auch die ersten Christen hatten einen Riesenkonflikt. Die Apostelgeschichte erzählt uns das, dass die Gemeinde in Jerusalem ein Herz und eine Seele waren. Das sagt sie auch. Das ist auch möglich. Ja, das fiel auf. Das war bemerkenswert. Und es war attraktiv. Immer mehr Leute kamen dazu. Diese Urgemeinde war ein Vorbild. In Antiochia, im heutigen Syrien gelegen, gab es auch schon so einige Christenmenschen, eine Christenschar. Und wie in Jerusalem bestand diese Schar aus Juden und Nichtjuden, die Jesus als Christus bekannten. Diese Gemeinde bekam nun irritierenden Besuch. Christen aus Judäa, also Geschwister im Herrn, kamen vorbei, aber die Freude über diesen Besuch war von kurzer Dauer. Diese Besucher waren nämlich der Meinung, dass da etwas in Antiochia schiefläuft. Sie legten sich mit den Leitern an, und die Leiter, die hießen Barnabas und Paulus. Lege dich nicht mit Paulus an. Was war das Problem? Und vor allem, achtet euch mal darauf, wie wurde es gelöst?
Ich lese aus Apostelgeschichte 15 die ersten 12 Verse. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Dort lehrten sie: Wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Nachdem die Gemeinde sie verabschiedet hatte, zogen sie durch Phönizien und Samarien. Überall berichteten sie, wie auch die Nichtjuden zu Gott umgekehrt waren. Und alle freuten sich darüber. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber auch hier forderten einige der Pharisäer, die gläubig geworden waren: Man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz von Mose befolgen. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte: Liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkünden, die keine Juden sind, denn auch sie sollen Gott vertrauen. Und Gott, der jedem Menschen ins Herz sieht, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. Ja, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Da beruhigte sich die ganze Menge.
An An diesem sogenannten Apostelkonzil können wir ganz viel über Konfliktmanagement lernen, aber über das rede ich jetzt nicht. Die hatten ja eigentlich ein schönes Problem, dass die Botschaft, die sie weitererzählten, ankam. Egal aus welcher Kultur die Leute kamen, sie waren angesprochen und sie kamen dazu. Und jetzt mussten sie das irgendwie handeln, dass jetzt hier zwei Kulturen zusammenprallen und mit ganz verschiedenen Gewohnheiten, Ritualen, Traditionen. Ja, was macht denn den Leib jetzt aus, der eine Leib, die verschiedenen Glieder? Was ist der gemeinsame Boden? Die ersten Christen mussten erst noch aushandeln, wie sich die zwei Kulturen finden. Und Petrus ergreift das Wort. Und das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, als Petrus redet, scheint alles noch mit Lärm verbunden gewesen zu sein. Die haben, glaube ich, alle noch reingeredet und Petrus muss dagegen reden. Erst nach seiner Rede, heißt es im Vers 12, da beruhigten sie sich, aber im Griechischen steht, da erst schwiegen sie. Also es musste wie zuerst ein bisschen Raum geschaffen werden und erst bei einem Stichwort kamen sie ins Schweigen. Was war das Stichwort? Was hat sie zum Verstummen gebracht? Hören wir auf den letzten Satz von Petrus, kurz vor dem Verstummen. Sagt er, wir Judenchristen glauben, durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu werden. Auf die gleiche Weise wie jene, die Heidenchristen. Die Gnade verbindet uns. Und das war dieses Wort, das sie zum Verstummen brachte. Da konnten sie nichts mehr dagegen halten. Alle hatten diese Erfahrung, Gott ist gnädig mit uns. Ja, kann ich jetzt noch mit anderen ungnädig sein? Also nicht äußere Formen verbinden uns, nicht ein spezifisches Verhalten, nicht wir sind die verbindende Kraft, dass Gott sich uns beiden, den Juden wie den Heiden, gnädig erweist, das macht uns zu der einen Bewegung, zu dem einen Leib Christi. Und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Nach dem Schweigen wird auch Jakobus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, noch das Wort erheben und einen pragmatischen Vorschlag machen. Das könnt ihr sonst mal nachlesen. Ich möchte hier noch etwas verweilen bei dem Hohelied der Gnade. Bei Gott stoßen wir auf Gnade. Das griechische Wort kann auch übersetzt werden mit ganz vielen anderen Wörtern. Es ist ein ziemlich reiches Wort. Gnade kann heißen, oder die Charis, griechisch, Geschenk. Das Geschenk, das Gott uns macht, seine Gegenwart, seine Nähe, die Freundlichkeit, Großzügigkeit. Also wenn wir auf Gott stoßen, kommt uns Großzügigkeit, Freundlichkeit, Freude entgegen, Wohlgefallen, eine freiwillige Geste. Nicht etwas, was er machen muss, sondern er beschenkt mich freiwillig. Das alles kommt mit der Gnade auf uns zu. Charis, das ist alles, was passiert, wenn man beschenkt wird. Man wird dankbar, man freut sich. Juhui. Man fragt nicht, wie kann ich das zurückgeben, wie kann ich das verdienen, sondern man bekommt es geschenkt. Gnade ist ein wichtiges Wort in der christlichen Verkündigung. Da ist ziemlich viel Kraft drin, aber es ist ein bisschen wie mit dem Wort Liebe. Es ist noch etwas so allgemein, oder? Es muss noch etwas Fleisch an den Knochen. Geht es ein bisschen konkreter? Es geht. Mit einem Lied, das diese Gnade besingt. Ein Lied, das zu einem der bekanntesten Kirchenlieder wurde. Es kam 1831 auf die Welt, in Amerika. 1960, also ein paar Jahre vor meiner Geburt, sprang es über den Ozean und verbreitete sich auf den britischen Inseln. Dort wurde es insbesondere in Dudelsackfassungen populär. Habt ihr schon ein bisschen eine Ahnung? Es schaffte auch den Sprung in die weltliche Hitparade. In der internationalen Musikszene hatten praktisch alle dieses Lied im Programm. Elvis Presley, kennt man den noch? King of Rock'n'Roll. Johnny Cash hatte es im Programm. King of Country. Rod Stewart, King of aller Frauenherzen. Louis Armstrong, King of Jazz, hat es im Programm. Mahalia Jackson, Queen of Gospel. Janis Joplin, Queen of Protest Songs. Und so weiter. Das Lied, man kam nicht drum herum. Es war eine Hymne. das Lied singt von Gottes Gnade. Und diese Gnade hat eine Kraft, Frieden zu stiften. In uns und um uns. Das war damals in der Apostelgeschichte so und das ist heute noch so. Dieses Lied wurde deshalb auch zu dem Protestlied gegen die Sklaverei, gegen Unterdrückung von Menschenrechten. Denn genau da zeigt sich, wie gnädig wir sind mit den Schwächeren. Es singt davon, dass uns die Gnade, die Gott uns erweist, davon befreit, andere Menschen oder auch uns selber zu unterdrücken. Es ist verboten, wir dürfen uns nicht unterdrücken. Dass sie uns befreit dazu, mit uns selber auch gnädig zu sein. Und jetzt wollte ich eigentlich sagen, Vorhang auf, und ich wollte euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ich muss ihn euch denn erklären. Und zwar gibt es noch jemand, der dieses Lied gesungen hat, und zwar bei einer Trauerrede. Es ist Barack Obama, der Ex-Präsident von Amerika, anlässlich des Amoklaufs in Charleston, da wo mehrere schwarze Jugendliche erschossen wurden, nach einer Gebetsstunde in ihrer Kirche. Da hat Barack Obama im Gottesdienst das Wort bekommen und hat um Worte gerungen. Und dann verstummt er und kommt fast nicht weiter. Und dann macht er singt nur die ersten zwei Silben des Liedes und alle wissen es und stimmen mit ein. Amazing Grace. Und alle, yeah, und alle waren zusammen und es war ein Riesentrost. Weil genau diese Gnade, die er angesprochen hat, die kannten ja alle, auch in dieser Situation. Vergleichbares wäre bei uns nicht vorstellbar, oder? Dass irgendein Bundesrat in seiner Rede so ein schönes Lied anstimmt. Welches Lied wäre es dann? Wenn ihm die Worte ausgehen und dann anfängt zu singen. Und dann geht es direkt ins Herz. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute mitnehmen in das Leben von John Newton. Er ist der Dichter dieses Liedes, Amazing Grace. Was war das für ein Mensch, aus dem solche Worte herausflossen in die Feder auf das Papier? Und jetzt kann ich euch diese Strophen noch nicht zeigen, aber ich glaube, ich komme doch durch, ich improvisiere ein bisschen. Also ich habe mir fest vorgenommen, auf dem Blatt habe ich es nicht auf Englisch abgedruckt, damit ihr nicht zu früh auf die Fährte kommt. Ich habe dort eine deutsche Übersetzung. Also Amazing Grace, wunderbare, bestaunenswerte, erstaunliche Gnade. How sweet the sound, das seht ihr jetzt nicht auf dem Blatt, das lese ich euch vor. How sweet the sound, wie süß ist der Klang dieser Gnade in meinem Leben. That saved a wretch like me. Also die Gnade, die einen Wicht wie mich gerettet hat. Der Klang, der süße Klang, rettete einen Wicht wie mich. Wicht, ein altes Wort, da denken wir an einen Winzling, einen Pimpf, einen Krümel, jemand, den man überschaut. Im Englischen ist noch eine abschätzige Konnotation im Wort, eine verachtenswürdige Person. A wretch ist ein verachtenswürdiger Wicht, klein wegen seiner kleinen Moral. I once was lost, früher war ich verloren, but now I'm found. Jetzt bin ich gefunden worden. I was blind, ich war blind, but now I see. Aber jetzt kann ich sehen. John Newton hatte gesunde Augen. Er konnte sein ganzes Leben lang mit ihnen sehen. Er spricht davon, dass er Gottes Gnade nicht gesehen hat. Also er lebt da vor sich hin, ohne diese Gnade zu sehen. In diesem Zustand sagt er, ich bin blind. Wenn ich die nicht sehe, bin ich blind. Und dann bin ich auch ein Wretch, ein Nichts. Dass er sich in dieser Welt verloren hat, das ist seine Blindheit. Dass er sich verirrte, verrannte, keinen Ausgang mehr sah. Aber da war jemand, der ihn aufsuchte, ihn, den Wicht, den zu Verachtenden. Gott hat ihn gesucht und gefunden. Was war da passiert? John Newton, geboren 1725, hatte einen schweren Start. Und es hätte mich nicht verwundert, wenn er am Schluss des Lebens gesagt hätte, es war alles schwierig in meinem Leben. Seine geliebte Mutter stirbt jung an Tuberkulose. Seine Stiefmutter will nichts mit ihm zu tun haben, steckt ihn ins Heim und dort gibt es mehr Prügel als Essen. Das sage ich jetzt so kurz, aber das ist das Kindheitstrauma. Das sind ein paar Jahre. Als er zur Berufsausbildung nach Jamaika soll, einfach weg, fährt das Schiff ohne ihn ab. Am Quai hat er nämlich jemanden gesehen, kurz vor dem Einsteigen. Polly Catlett hieß die junge Frau. Und er hat sich unsterblich verliebt. Er bleibt also in England. Er steigt nicht in das Schiff. Ohne Perspektiven. Und er verroht. Bei einer Kneipenschlägerei wird er gekidnappt und auf ein britisches Kriegsschiff zwangsrekrutiert. Im Hafen von Southampton springt er von Bord. Er will zu Polly fliehen. Man schnappt ihn, und das war ja Fahnenflucht, was er gemacht hat. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Doch John wird nicht gehängt, sondern nur ausgepeitscht. Die brauchten die Soldaten. Das nennt er später seine erste erstaunliche Gnade, seine erste Amazing Grace, dass er nicht gehängt wurde. Da hat mir jemand ein zweites Leben geschenkt. Trotzdem, da seine Flucht nicht gelang, musste er mit dem Schiff in See stechen. Frankreich soll das Ziel sein. Ja gut, das ist nicht so weit, da komme ich schon irgendwie zurück. So seine Hoffnung. Aber Frankreich war groß damals. Als John realisierte, dass sein Schiff Fahrt zu den französischen Kolonien in Nordamerika aufnimmt, will er den ersten Offizier ermorden. Er versucht das. Und der bekommt es, er kann es zwar, er stirbt nicht, der erste Offizier merkt es, aber bekommt es mit der Angst zu tun und tauscht den gemeingefährlichen Chaoten auf der Insel Madeira gegen einen Handelsmatrosen aus. Das ist sicherer. John ist also unehrenhaft aus der Royal Navy entlassen, aber er ist frei. Seine zweite Gnade nennt er das. Das ist nicht das, was er machen konnte, das wurde ihm geschenkt. Leider segelt das Handelsschiff, das ihn eingetauscht hatte, nicht nach Hause, sondern nach Westafrika. Damals Westafrika, was kann man da als Europäer für eine Arbeit finden? John wird Aufseher in den Sklavenlagern von Sierra Leone. Er sortiert die schwarzen Menschen wie Obst oder Vieh. Er trennt Familien, er schachert mit Sklavenhändlern um Menschenleben. So hatte er ein Auskommen. Was ist eigentlich mit der jungen Frau in London? Polly ahnt, wie sehr ihr Geliebter in Afrika verwahrlost, und beauftragt einen Captain, John Newton zurückzuholen, notfalls gegen seinen Willen. Und der führt den Auftrag listig aus. Er verkündet John, dass er das Erbe eines verstorbenen Onkels antreten kann. Er muss aber dafür nach England zum Notar gehen. John ist misstrauisch. Er will nicht mitkommen. Der Captain muss seine Geschichte noch ein bisschen aufpeppen. Das Schiff hier da. Und die Ladung, Tropenholz, die gehören dir bereits. Das ist sozusagen schon eine Anzahlung des Erbes. Ach ja, in dem Fall, ich komme zurück mit dir. Das Schiff setzt Segel. Doch auf der Heimreise kam in einer Nacht ein Orkan auf, der zerstörte das ganze Schiff. Ein großer Teil der Mannschaft und der Fracht gehen über Bord. John selber kettet sich ans Steuer und schreit bei jedem Brecher: Gott, töte nicht deinen verlorenen Sohn. Sein Bewusstsein war schon, ich bin der verlorene Sohn. Aber er hat noch so einen Strohhalm, Hoffnung und Glaube. Gott, töte nicht deinen verlorenen Sohn. Nach dem Sturm lenkt er das Wrack und die wenigen Überlebenden nach Irland. 4 Wochen braucht er dafür. Sie verhungern beinahe. Dass er dort ankommt, empfindet er als die dritte erstaunliche Gnade Gottes. John geht nun vorfreudig zum Notar, um die Versicherungssumme für sein Schiff und das Erbvermögen zu kassieren. Der aber weiß nichts von einem Erbe. John geht leer aus. Und als er das erfährt, kann er nicht mehr. Die ganze Last des vergangenen Lebens fällt auf ihn, er bricht zusammen. Und in dieser Stimmung schreibt er Polly einen Brief: Vergessen Sie mich, finden Sie einen geschickteren Mann fürs Leben. Und was macht Polly? Sie heiratet ihn. Logisch, ja? Ihre Eltern sind not amused, heißt es, sind nicht begeistert. denn das sind Adlige. John erfährt zum vierten Mal Amazing Grace. John hat seine Polly, sonst aber überhaupt nichts. Er will jetzt den aristokratischen Schwiegereltern seine Tüchtigkeit beweisen. Sein Ruf als Seebär ist legendär nach dieser Heimreise. Und da macht ihm ein Reeder aus Liverpool ein Angebot. Du könntest doch Sklaventransporte von Westafrika in die Karibik übernehmen. Sklaventransporte. John ist jung, er braucht Geld, er unterschreibt. Unfassbar für unsere heutige Vorstellung. Wie kann ein Mensch, der von Gott vierfach wunderbare Gnade erfahren hat, solch einen menschenverachtenden Beruf ausüben? Captain Newton versucht, seine lebendige Ware besser zu behandeln als die anderen. Aber von den 218 Sklaven seiner ersten Fahrt sterben 67 unterwegs. Das war eine normale Quote. Also ungefähr jeder Dritte stirbt nur auf der Fahrt dorthin an Durchfall, Hitzschlag, Seekrankheit, bei Schlägereien und durch Selbstmord. Er kann das nicht verhindern. Nach der dritten Fahrt kann John nicht mehr weitermachen. Schwiegereltern und berufliche Anerkennung hin oder her, er gibt angewidert sein Kapitänspatent zurück und wird Hafenmeister in Liverpool. Und er muss das Erlebte jetzt irgendwie verarbeiten. Er liest die Bibel. In ihm keimt die Idee auf, Pfarrer zu werden. Aber die Church of England will ihn nicht. 7 Jahre lang lässt man den Bewerber zappeln. Den einen ist er zu wild, den anderen zu fromm. Schließlich bekommt er eine Stelle in einem Kaff in Olney. Olney, kennt ihr das? Ja, kennt niemand. Heute ist der Ort bekannt, weil es da so Pfannkuchenrennen gibt. Ja, also wirklich ein Kaff. Dort gibt es einen jungen Musiker. William Cowper war hochbegabt, aber seelisch labil. John und Polly lassen ihn bei sich im Pfarrhaus wohnen. Die Dörfler tratschen natürlich. Frau Pfarrer hält sich 2 Männer, einen Draufgänger und einen Sänftling. Sie werfen die Fensterscheiben ein. In der Silvesternacht 1772 schneidet sich William Cowper die Pulsadern auf. Er kann aber noch knapp gerettet werden. John Newton findet dafür in seiner Neujahrspredigt dann folgende Worte. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Also das ist der Anfang dieses Gedichts. Und jetzt noch die letzte Geschichte. Als John Newton schon ein alter Mann ist, begegnet er einem jungen, versnobten Dandy. Also so ein Adliger, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen muss. Ist natürlich als Adliger im Parlament. Und er beklagt sich, wie langweilig diese Sitzungen im Parlament seien. Und dass er viel lieber auch Pfarrer werden würde, so wie John. Und da erahnt John, dass die erstaunliche Gnade wieder in sein Leben kommt, er fordert sein Gegenüber heraus, nutzen Sie Ihren Adelstand, kämpfen Sie gegen den Sklavenhandel. Dort ist Ihre Kanzel. Der Mann lässt sich ins Gewissen reden. William Wilberforce heißt er. Er plädiert 20 Jahre lang gegen die Sklaverei. Wieso geht das so lang? Ja, weil all die mächtigen Wirtschaftsleute den Sklavenhandel brauchen. Also er tritt an gegen eine Riesenmacht, Wirtschaftsmacht. Das ist bis heute noch dasselbe. Er nutzt die Tagebuchnotizen und Logbücher seines väterlichen Freundes John Newton. Der hatte damals alles aufgeschrieben. Mehrmals lässt er den Ex-Kapitän als Kronzeugen vor dem König auftreten. Schließlich sind die Argumente stärker als die finanzkräftige Wirtschaftslobby. Am 24. Februar 1807 beschließt das Parlament, im gesamten britischen Weltreich den Menschenhandel zu verbieten. John Newton stirbt 10 Monate später. Ermutigend, die Geschichte. So, und jetzt singen wir dieses Lied. Ich habe eine deutsche Übersetzung gefunden, die inhaltlich ganz nahe beim englischen Original ist. Es sind übrigens Urs 5 Strophen, nicht nur 4, wie ich dir gesagt habe. Ja. 5 Strophen, in denen jedes Mal die Gnade auftaucht. Ich habe euch das so rot verdeutlicht. Indem wir mit einstimmen in diesen Lobpreis der erstaunlichen Gnade, bekennen wir, dass wir sie auch kennengelernt haben. Wir stimmen ein in den Chor der Begnadeten. Was würdet ihr erzählen, wenn man euch nach dieser Gnade in eurem Leben fragt? Was kommt euch da in den Sinn? Was könntet ihr da teilen? Wir stehen... Ah nein, wir singen das Lied auf Deutsch, die 5 Strophen. Wenn wir